BTO Beyond the Obvious, der Ökonomie-Podcast mit Dr. Daniel Stelter. Featured bei Handelsblatt.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe meines Podcasts. Ich freue mich sehr, dass Sie auch in dieser spannenden Woche wieder mit dabei sind. Viele Themen hätten wir heute diskutieren können, doch ich habe mich entschlossen, über die Kommunalfinanzen zu sprechen. Wir wissen es, der Staat braucht Geld. Und wahrscheinlich fehlt keiner Stufe des Staates so sehr das Geld wie den Kommunen. Überfrachtet mit Aufgaben, die in Berlin von Bundespolitikern beschlossen werden, ohne ausreichend Geld dafür zu bekommen, verbunden mit den typischen Problemen, die wir so kennen. Hybris, falsche Investitionen und zweifellos nicht in den richtigen Schwerpunkten, wenn es darum geht, die Prioritäten zu setzen für die Mittelverwendung. Wir blicken heute genauer auf die Lage der Kommunen und sprechen mit einem Kommunalpolitiker über ein ganz konkretes Beispiel. Ich fand es in der Vorbereitung hochspannend, relevant. Ich hoffe, Sie auch. Fangen wir also an.
BTO Beyond the Obvious, featured bei Handelsblatt.
Willst du dich verlieben, so wie Hunderttausende sich auch schon ganz neu verliebt haben? Wenn du Zeitungen und Magazine magst, dann können wir dir beinahe garantieren, dass du dich in Readly verlieben wirst. Readly ist dein digitaler Zeitungskiosk oder vielmehr dein Streaming-Dienst für Magazine und Zeitungen. Bei Readly findest du mehr als 8000 Magazine und Zeitungen aus nationaler und internationaler Presse. Alles in einer App, so viel du lesen kannst, mit unbegrenztem Zugriff, ohne Limit und das alles zu einem festen Preis. Du zahlst nicht für ein Magazin oder eine Zeitung, sondern bekommst das volle Angebot. Mit einem Familienaccount können gleich 5 Profile auf bis zu 5 unterschiedlichen Geräten Readly nutzen. Kein Wunder, dass Readly im deutschen App Store ein Rating von 4,8 von 5 basierend auf über 10.000 Bewertungen bekommen hat. Bei Readly sind praktisch alle deine Interessen, Hobbys und Leidenschaften schon zu Hause. Du musst nur noch auswählen oder einfach mal ganz neue Seiten entdecken. Readly ist voller Inspirationen. Und durch die praktische Download-Funktion können alle Magazine und Zeitungen offline gelesen werden. Damit ist Readly die ideale Reisebegleitung. Für wirtschaftsinteressierte BTO-Hörer finden sich Titel wie Wirtschaftswoche, Euro am Sonntag, Börse Online oder T3N oder Zeitungen wie Welt, The Independent oder The Guardian. Ob du dich für Autos, Garten, Kino, Sport, Geschichte, Gesellschaft, Kochen oder Reisen begeisterst, Readly hat etwas für dich. Für BTO-Hörer gibt es Readly jetzt einen Monat für 99 Cent. Danach kostet dich der ganze digitale Kiosk 14,99 Euro im Monat und du kannst monatlich kündigen, also keine Abo-Falle. Zum Angebot kommst du über readly.de/BTO. Readly schreibt sich Readly. Alle Infos, wie immer, auch in den Shownotes.
Wie dargelegt, könnten wir über viele Themen sprechen. Sicherlich auch über das, was auf europäischer Ebene in der vergangenen Woche los war. Da gibt es ein gemeinsames Projekt zur Entwicklung von Kampfflugzeugen. Und dann fällt die Franzosen auf, wir könnten uns ja einen größeren Teil des Kuchens sichern. Schwuppdiwupp gibt es Streit. Oder aber Emmanuel Macron hält erneut Grundsatzreferate zur Lage Europas. So im Gespräch mit verschiedenen europäischen Zeitungen. Die Liste seiner Forderungen ist lang. Und ein wichtiger Punkt dabei ist immer wieder der Punkt, wir müssen doch endlich mehr gemeinsame Schulden machen. Wir wissen, dass das der Kernpunkt ist. Und wir hätten deshalb heute auch durchaus dieses Thema vertiefen können. Ich habe mir aber überlegt, dass es besser ist, das am kommenden Mittwoch in der nächsten Ausgabe von BTO Refresh etwas genauer zu betrachten. Heute blicken wir eher auf das, was in Deutschland los ist. Und wir wissen, nicht nur die Lufthansa streikt, nein, auch der öffentliche Dienst.
Warnstreiks im öffentlichen Nahverkehr. Millionen Menschen müssen in fast ganz Deutschland ohne Busse und Straßenbahnen auskommen. Die Gewerkschaft will bessere Arbeitsbedingungen für das fahrende Personal durchsetzen. Konkret kürzere Schicht- und Wochenarbeitszeiten, längere Ruhezeiten und höhere Zuschläge für Nacht- und Wochenendarbeit.
Ja, der Streik jetzt heute, der wird erstmal morgen früh vorbei sein. Aber die Gewerkschaft hat angekündigt, durchaus 48-Stunden-Streiks sind möglich, wenn sich die Arbeitgeber nicht annähern. Und dass die Gewerkschaft und ihre Mitglieder kampfbereit sind, das haben sie heute unter Beweis gestellt.
Am Samstag hat es in Potsdam eine Einigung beim Tarifvertrag der Länder gegeben, dem TVL. 1,1 Millionen Landesbeschäftigte bekommen 5,8% mehr Geld in 3 Schritten bis zum Jahr 2028. Das betrifft allerdings meist nicht den Nahverkehr, denn es handelt sich um komplett unterschiedliche Tarifverhandlungen. Busse und Bahnen in den Städten laufen meist über kommunale Unternehmen und da geht es um den TVN.
Nun, im vergangenen Jahr hat die Gewerkschaft Verdi bereits erhebliche Zuschläge beim Gehalt erzielt. Nun geht es um die Arbeitsbedingungen. Die Arbeitgeber, so die Vorstellung der Gewerkschaft, sollen die wöchentliche Arbeitszeit verkürzen und die Ruhezeiten verlängern. Zudem sollen noch höhere Zuschläge für Arbeit in der Nacht und am Wochenende bezahlt werden. Das passt ja irgendwie nicht richtig in die Zeit. Denn wir wissen, den Kommunen fehlt Geld. Und zwar sehr viel Geld. Und durchaus auch Kommunen, bei denen man sich das so nicht hätte vorstellen können. Denken wir an Stuttgart. Der SWR berichtete ausgesprochen besorgt.
Eine Stadt, die eigentlich mal von Zwängen der Schulden befreit galt, hat jetzt ganz große Probleme. Verena Neuhausen, du hast dich mit der finanziellen Situation der Stadt Stuttgart beschäftigt. Was hast du dabei rausgefunden?
Ja, dass es so ernst aussieht in Stuttgart wie eigentlich noch nie. Also zumindest nicht in den letzten 5 Jahren. Da hat man nämlich durch Beginn der Corona-Krise eigentlich relativ schnell sehr viel Geld auf der hohen Kante gehabt. Und wenn man sich dieses Gesamtvolumen des Stuttgarter Haushaltes anguckt, ist das Ganze von ein bisschen was über 4 Milliarden auf fast 6 Milliarden angewachsen. Also der Haushalt ist größer geworden. Jetzt ist aber ein großes Problem passiert. Wir wissen das alle, die Automobilbranche verdient nicht mehr so gut. Und das heißt für die Stadt Stuttgart, für den Stadtsäckel, es kommt weniger Geld aus der Steuer rein.
Die Einnahmen der Gewerbesteuer lagen nach Angaben der Stadt in den letzten 3 Jahren jeweils zwischen 1 und 1,5 Milliarden Euro. Finanzbürgermeister Thomas Fuhrmann geht für das bestehende Jahr nur noch von 750 Millionen aus. So fehlt mindestens 250 Millionen Euro. Das Fundament, auf dem wir aufbauen wollten, ist nicht mehr da, sagte er.
Weil trotz Hundesteuererhöhung Geld im Haushalt fehlt, hat der Stuttgarter Oberbürgermeister Frank Nopper nun einen Brandbrief an den Bundeskanzler und die Länderchefs initiiert. Gemeinsam mit 12 anderen Stadtoberhäuptern von Landeshauptstädten.
Hintergrund ist ganz einfach, die Einnahmen, insbesondere auch die Gewerbesteuereinnahmen, brechen dramatisch ein und die Ausgaben, gerade auch die Sozialausgaben, steigen in sehr starkem Maße weiter an. Diese Schere, die Schere geht immer weiter auf und das können wir auf Dauer nicht bewältigen.
Vor allem die Krise der Autoindustrie trifft die Stadt hart. Unternehmen wie Mercedes-Benz und Porsche hatten über Jahre für stabile Einnahmen gesorgt. Doch die deutschen Autobauer standen vom Juli bis September 2025 so stark unter Druck wie seit der Finanzkrise nicht mehr. So kann man zumindest hören. Der operative Gewinn, also der Ertrag vor Zinsen und Steuern, der Hersteller brach um knapp 76% ein. Und ich sprach vor 2 Wochen mit einer ehemaligen Führungskraft von Daimler-Benz, die mir sagte, das Szenario, dass Stuttgart zum Detroit Deutschlands würde, wäre leider ein durchaus ernstzunehmendes. Doch kommen wir zurück zum Finanzgebaren der Stadt. Wofür gibt die Stadt das Geld eigentlich aus?
Stuttgart gibt einen Großteil des Geldes für Sozialleistungen aus. Etwa 800 Millionen Euro pro Jahr. Zu vielen Leistungen ist die Kommune verpflichtet durch Bundesgesetze. Zum Beispiel gibt es da das Bundesteilhabegesetz. Das Gesetz hilft Menschen mit Behinderung. Stuttgart rechnet damit, allein 230 Millionen Euro in diesem Jahr und 240 Millionen Euro im kommenden Jahr dafür ausgeben zu müssen. Im Sozialbereich zahlt die Stadt aber zusätzlich auch noch freiwillig an Bedürftige. Zum Beispiel gibt es eine Bonuscard für Menschen mit geringem Einkommen.
Das ist sehr interessant. Ich erinnere an meinen Podcast mit Professor Peichel vom IFO-Institut. Er hatte mit mir über seine Studie gesprochen, dass es ja allein auf Bundesebene über 500 verschiedene Sozialleistungen gibt und hat dann gesagt, dass die Sozialleistungen ja noch ergänzt werden durch Maßnahmen von Ländern und Kommunen. Peichel hatte damals die Frage aufgeworfen, ob diese weiteren Leistungen nicht dazu führen, dass die wenigen verbliebenen Arbeitsanreize auch noch kaputt gemacht werden. Dem Motto, wenn die Stadt unentgeltliche Fahrscheine ausgibt, warum sollte man dann arbeiten? Doch kommen wir zurück zur Beschreibung der Finanzlage der Stadt Stuttgart.
Derzeit wird über 1 Milliarde für Kinder und Jugendliche ausgegeben. Dabei geht es von der Unterstützung für Kitas bis hin zu Projekten der Jugendhilfe. Es ist in der Diskussion, ob man die Förderung solcher Projekte in der Jugendhilfe reduziert oder sogar komplett stoppt. Das könnte von Streetworkern bis zu Jugendhäusern in Stadtteilen viele lange und etablierte Strukturen gefährden.
Und das Personal, das sollten wir nicht vergessen.
Die Stadt gibt ein Viertel bis ein Fünftel des Geldes für die Beschäftigten aus, die Eigenbetriebe mitgerechnet, arbeiten 20.000 Menschen bei der Stadt. Die Stadt zahlt ihnen das Deutschlandticket und eine sogenannte Stuttgart-Zulage von 150 Euro monatlich.
Leider müssen wir festhalten, Stuttgart ist keine Ausnahme. Nein, Stuttgart ist überall. Im Jahr 2024 verzeichneten die deutschen Kommunen mit 25 Milliarden Euro das größte Defizit ihrer Geschichte. Das Jahr 2025 dürfte diesen traurigen Rekord noch übertroffen haben. Schon in den ersten 6 Monaten belief sich das Minus von Städten und Gemeinden auf ungefähr 20 Milliarden Euro. Und deshalb ist Stuttgart nicht alleine. Viele Städte, die vor wenigen Jahren noch floriert haben, müssen jetzt ihre Ausgaben, ihre Leistungen deutlich kürzen. Ich finde es aber scheinheilig, wenn die stellvertretende Verdi-Vorsitzende Christine Behle behauptet, ihre Forderungen würden es ermöglichen, ich zitiere, wieder verlässlich Fachkräfte für den öffentlichen Nahverkehr zu finden. Angesichts der Finanzlage ist es wahrscheinlicher, dass bei weiteren Zugeständnissen an die Mitarbeiter die Busse nicht mehr fahren, sondern dass ganze Buslinien eingestellt werden, einfach deshalb, weil die Städte es nicht mehr finanzieren können. Doch blicken wir grundsätzlich auf die Lage der Kommunen. Es gibt dazu eine sehr interessante Studie. Und zwar den im Juli 2025 erschienenen kommunalen Finanzreport der Bertelsmann Stiftung. Eine ausgesprochen unerfreuliche Lektüre. Beginnen wir mit dem bereits zitierten historischen Defizit.
Zwischen 2015 und 2022 konnten die Kommunen durchgehend Überschüsse erzielen. In Summe belief sich der kumulierte Finanzierungssaldo in diesem Zeitraum auf ein Plus von 43,8 Milliarden Euro. Selbst während der Corona-Pandemie gelang es dank umfangreicher Hilfen von Bund und Ländern ein positives Ergebnis zu sichern. Anders im Jahr 2023. Erstmals seit 2011 verzeichneten die Kommunen ein signifikantes Defizit. Am Jahresende standen 6,8 Milliarden Euro mehr bereinigte Ausgaben als Einnahmen in der Kasse. Ein derart hohes Minus war historisch und wurde in den vergangenen 2 Jahrzehnten nur in den Jahren der Finanzkrise 2009-2010 erreicht, als die Defizite bei 7,2 bzw. 7,7 Milliarden Euro lagen.
Und es kam noch schlimmer.
Der Finanzierungssaldo des Jahres 2024 übertrifft das bereits alarmierende Minus des Vorjahres noch einmal deutlich. Mit einem Defizit von 24,8 Milliarden Euro verzeichnen die Gemeinden und Gemeindeverbände einen mehr als dreifach so hohen Fehlbetrag. Dieses Ergebnis ist in seiner Dimension beispiellos und markiert eine Zäsur in der Geschichte der Kommunalfinanzen. Es signalisiert eine tiefgreifende Zeitenwende, die die finanzielle Handlungsfähigkeit der Kommunen nachhaltig in Frage stellt.
Die Folge?
Der Gestaltungsraum in den Kommunen geht gegen Null. Eine erhebliche Zahl der Kommunen ist in einer derart prekären Finanzlage, dass selbst die Erfüllung der Pflichtaufgaben vielerorts nur noch mit großen Kraftanstrengungen geleistet werden kann.
Und gibt es Hoffnung auf Besserung? Nein. Der Ausblick ist trübe. Die Bundesvereinigung der Kommunalen Spitzenverbände rechnet mit anhaltend wachsenden Defiziten von über 30 Milliarden Euro für die kommenden Jahre. Doch woran liegt es? Zunächst müssen wir feststellen, bis jetzt lag die Verschlechterung der Finanzlage vor allem an den Ausgaben, noch nicht an den Einnahmen. Denn die Einnahmen sind im Jahr 2024 immerhin noch um 5% gestiegen, über alle Kommunen hinweg. Nun, im Lichte der anhaltenden Wirtschaftskrise werden sicherlich auch die Einnahmen in den Kommunen deutlich zurückgehen. Der eigentliche Grund für die verschlechterte Finanzsituation der Kommunen liegt bei den explodierenden Ausgaben. Diese stiegen im Jahr 2024 um 10% und damit doppelt so schnell wie die Einnahmen.
Anders als in früheren Krisen liegt die Ursache nicht bei den Einnahmen, die in allen Ländern und bundesweit mit 5% weiterwuchsen. Problematisch ist die seit einigen Jahren hohe Ausgabendynamik. Deren jüngster Anstieg von 10% konnte im Gegensatz zu den Vorjahren nicht mehr aufgefangen werden.
Doch kommen wir zurück zur Studie. Warum steigen denn die Kosten? Da ist zum einen die Inflation ein wichtiger Kostentreiber. Die kumulierte Inflation der Jahre 2014 bis 2024 betrug 26,9%. Aber in den Bereichen, die für die Kommunen relevant sind, war der Preisanstieg deutlicher. So stiegen die Baupreise um 61,3%, also mehr als doppelt so schnell wie die allgemeine Inflationsrate. Die Energiepreise stiegen zeitweise über 100% und die Personalkosten erhöhten sich um über 37%. Auch hier deutlich mehr als die Inflationsrate. Ich finde, da ist es doch schön, dass nun für noch deutlich höhere Löhne und bessere Arbeitsbedingungen gestreikt wird. Ein weiterer Grund für die verschlechterte Finanzlage der Kommunen liegt in den deutlich gestiegenen Sozialausgaben. Diese stiegen zwischen 2023 und 2024 um ein Viertel auf nunmehr 85 Milliarden Euro. Dahinter steht die Migration, die demografische Entwicklung, aber auch vor allem immer mehr Sozialleistungen basierend auf Leistungsausweitungen durch den Berliner Gesetzgeber.
Die Sozialausgaben gehören seit Jahrzehnten zu den sensiblen und bundespolitisch intensiv diskutierten Themen. Im föderalen Ausgabengefüge sind die Kommunen administrativ für eine Fülle sozialer Aufgaben zuständig. Überwiegend sind diese Aufgaben bundes- oder landesrechtlich fixiert und entwickeln sich dynamisch. Sie sind seit langem als eine zentrale Ursache von Haushaltsdefiziten und geringen Investitionen erkannt. Die Kategorie Sozialausgaben erfasst einen ganzen Katalog von Leistungen unterschiedlicher Historien, Hilfearten oder Rechtsgrundlagen. Finanzstatistisch wird daher zutreffender der Begriff Soziales und Jugend verwandt.
Und was konkret passiert hier?
Die Geldleistungen an natürliche Personen zeigen einen langfristig deutlichen Anstieg. Über 10 Jahre beläuft sich dieser auf 70%. Diese Entwicklung ist nicht monokausal zu erklären, da sie sich aus unterschiedlichen und teils gar gegenläufigen Trends der einzelnen Leistungsarten ergibt. Im Gegensatz zu anderen Ausgabearten ist das Wachstum jedoch nicht kontinuierlich, sondern durch 2 Sprünge, zu Beginn und Ende der Zeitreihe geprägt.
Es gab also 2 Sprünge. Welche waren das? Nun, den Beginn wissen wir natürlich. Die Flüchtlingswelle von 2015 sieht man deutlich mit einem Kostenanstieg von rund 20%. Und was ist dann von 2023 bis 2024 passiert?
Der im historischen Vergleich außergewöhnliche Anstieg von 25% der vergangenen beiden Jahre lässt sich in Anbetracht der noch nicht vorliegenden vertiefenden Fachstatistiken an dieser Stelle nur näherungsweise aufklären. Die Wirtschaftsentwicklung kann diesen Sprung nicht erklären, denn nur ein kleiner Teil der Sozialleistungen steht damit in Zusammenhang. Auch die Inflation kann sich nur gering auswirken, denn die Kassenstatistik erfasst Sachausgaben oder mittelbar steigende Personalkosten nicht. Die Leistungen aus dem Sozialgesetzbuch 2 werden durch Migration beeinflusst, worunter in den vergangenen Jahren primär Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine fielen. Aber diese Leistung ist zu klein, um den Ausgabenanstieg zu erklären. Diese für die Kommunen nicht tragfähige Entwicklung muss somit auf strukturellen Faktoren der Sozialleistungen beruhen.
Die da wären?
Die Grundsicherung im Alter und die Hilfe zur Pflege steigen aus demografischen Gründen stetig. In Bezug auf das Bundesteilhabegesetz wirken sich Änderungen der Leistungsansprüche aus. Die Zuwächse dieser 3 Leistungsarten belaufen sich von 2022 zu 2023 auf 4,4 Milliarden Euro, erklären also gut die Hälfte des Zuwachses dieses Jahres. Diese Ausgabendynamiken werden aus demografischen Gründen in den kommenden Jahren anhalten. Die Problematiken der Sozialausgaben bestehen darin, dass diese häufig durch externe Faktoren bedingt dynamisch steigen, durch die Kommune kaum steuerbar sind und lokale Mittel binden.
Ein weiterer wichtiger Grund für die verschlechterte Finanzlage der Kommunen sind die deutlich gestiegenen Personalkosten. In den 10 Jahren von 2014 bis 2024 haben sich die Personalkosten nahezu verdoppelt. Zur Hälfte durch Tariferhöhungen und zur Hälfte durch den Stellenaufbau. Es wurden also neue Jobs geschaffen, vor allem im Bereich der Kindergärten.
In den vergangenen 10 Jahren erlebten die kommunalen Haushalte einen starken Anstieg der Personalausgaben. Sie wuchsen von 58 Milliarden Euro in 2014 auf 106 Milliarden Euro in 2024, mithin 82%. Diese Entwicklung war mit einem jährlichen Plus von 4-5% etliche Jahre recht kontinuierlich. In den vergangenen 3 Jahren war jedoch ein Sprung von fast einem Drittel zu verzeichnen. Eine Erklärung dieses extremen Anstiegs ist die Sonderzahlung zum Ausgleich der hohen Inflation im Jahr 2023, welche sich auf rund 3,5 Milliarden Euro summierte. Der weitere Anstieg um 10% im Jahr 2024 beruht auf der in Kraft getretenen Tariferhöhung. Der Gesamtanstieg von 82% über die Periode liegt dennoch sichtbar unter der allgemeinen Ausgabenentwicklung der Kommunen. Der Ausgabenanteil für Personal sank daher leicht über die Zeit auf aktuell 26%.
Dass der Ausgabenanteil für Personal gesunken ist, darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass gesamthaft in einem Umfeld stark steigender Kosten, nicht ganz so stark steigende Personalkosten natürlich kein gutes Zeichen sind. In Summe laufen einfach den Kommunen die Ausgaben völlig aus dem Ruder.
Hand aufs Herz, wir alle kennen diese Frustration. Man braucht Hilfe, greift zum Hörer und landet in der Endlosschleife aus Fahrstuhlmusik und wählen Sie die 2 für Support. Man tippt, man wartet. Ein Relikt aus dem letzten Jahrhundert, das in unserer schnellen Welt keinen Platz mehr hat. Damit ist jetzt Schluss. 11 Labs revolutioniert die Kundeninteraktion. Als eines der am schnellsten wachsenden Technologieunternehmen der Geschichte hat dieses europäische Powerhouse eine Plattform geschaffen, die genau diesen Schmerz beendet. Keine Warteschlangen mehr, keine nervigen Tastaturmenüs, nur noch sofortige, intelligente Hilfe. Dass dies keine Zukunftsmusik ist, beweisen Marktführer wie die Deutsche Telekom, Klarna, Revolut oder Bertelsmann. Diese globalen Player vertrauen auf 11 Labs, um ihren Kunden ein Premium-Erlebnis zu bieten. Die KI-Agenten klingen absolut menschlich, agieren empathisch und lösen Probleme in 32 Sprachen, während andere noch in der Warteschleife hängen. Entscheidend für den Enterprise-Sektor ist die kompromisslose Sicherheit. 11 Labs ist vollständig DSGVO-konform, ISO 27001 zertifiziert und erfüllt bereits alle Anforderungen der neuen europäischen KI-Verordnung. Die Agenten können zudem handeln. Sie sind direkt mit ihren Systemen verknüpft, um Aufträge zu prüfen oder Leads zu qualifizieren. Sicher, skalierbar und hocheffizient. Befreien Sie Ihre Kunden vom Ballast alter Hotlines. Setzen Sie auf technologische Souveränität made in Europe. Erfahren Sie mehr und testen Sie die Plattform unter 11labs.io/bto. 11 Labs, weltweiter Marktführer für Voice-KI.
Und bei den Einnahmen? Nun, die Steuereinnahmen steigen ja noch, wie bereits angesprochen. Aber gegeben die Inflationsrate nicht ausreichend. So stiegen sie im Jahr 2024 nur noch um 1,4%, bei 2,2% Inflation eben nicht genug. Die Gewerbesteuer, also die Steuer, die die Kommunen neben der Grundsteuer vor allem einnehmen, stagnierte praktisch.
Steuern sind im Durchschnitt die zweitwichtigste Einnahmenkategorie der Kommunen. Deren lange Zeit hohe Wachstumsdynamik über 60% brutto binnen 10 Jahren kam 2024 praktisch zum Erliegen, 1,4%. Diese Stagnation trotz hoher Inflation deutet auf die deutlich schwächere wirtschaftliche Lage hin und ist äußerst besorgniserregend. Preisbereinigt bedeutet die nominale Stagnation der Steuern einen Verlust an kommunaler Kaufkraft.
Und weiter?
Vor dem Hintergrund der angespannten wirtschaftlichen Lage in Deutschland erscheint es beinahe bemerkenswert, dass sich das Niveau der Gewerbesteuereinnahmen seit 2022 überhaupt gehalten hat. Dennoch sollte nicht übersehen werden, dass ein nominal stagnierender Wert real einen Kaufkraftverlust bedeutet. Im vergangenen Jahr stiegen die Einnahmen aus der Gewerbesteuer lediglich um 0,2 Milliarden Euro. Um die inflationsbedingte Entwertung bei einer durchschnittlichen Inflationsrate von 2,3% im Jahr 2024 auszugleichen, wäre jedoch ein Zuwachs von mindestens 1,4 Milliarden Euro erforderlich gewesen.
Ich würde hier von einem nachlaufenden Indikator sprechen. In den kommenden Jahren wird es wohl eher bergab gehen. Wenig verwunderlich haben die Kommunen einen Investitionsrückstau. Dieser wird auf rund 216 Milliarden Euro beziffert. Hinzu kommen noch weitere Aufgaben für den Bereich Klimatransformation und beispielsweise auch Digitalisierung. Hier geht man von weiteren Ausgaben im zwei- bis dreistelligen Milliardenbereich aus. Der Ausblick ist düster. Die strukturellen Probleme sind ungelöst. Was kommen wird, sind Kürzungen bei Investitionen, Einstellungsstopps, Gebührenerhöhungen. Aber ohne grundsätzliche Reformen werden die Ausgaben auch in den kommenden Jahren deutlich schneller wachsen als die Einnahmen.
Der Ausblick für die kommunalen Finanzen ist pessimistisch. Die strukturellen Probleme, zum Beispiel der Sozialausgaben, sind ungelöst. Die Inflation hat das Ausgabenniveau dauerhaft erhöht. Die Steuern wachsen konjunkturbedingt kaum. Das Defizit aus 2024 prägt die Haushaltsplanungen, sodass zumindest mittelfristig die üblichen Reaktionen wie Kürzungen bei Investitionen und ein Einstellungsstopp zu erwarten sind.
Und Hoffnung gibt es keine. Der Ausblick zeigt, dass die Sozialausgaben von derzeit ungefähr 80 Milliarden schon in wenigen Jahren weit über 100 Milliarden Euro anwachsen werden, während zugleich die Sachinvestitionen von derzeit noch knapp über 40 Milliarden wahrscheinlich Richtung 25 Milliarden sinken werden. Und was müsste man tun? Nun, die Kommunen fordern von der Bundesregierung, dass man das sogenannte Konnexitätsprinzip einhält. Das bedeutet, dass diejenige Gebietskörperschaft für eine Leistung zahlt, die sie auch beschlossen hat. Die Bundesregierung soll den Kommunen also die Kosten erstatten, die ihnen bei der Umsetzung von Bundesgesetzen entstehen. Wir würden sagen, wer bestellt, bezahlt. Die Hoffnung wäre natürlich, wenn die Bundesregierung die Kosten ihrer Gesetze tragen müsste, dann würde sie sich künftig besser überlegen, ob man weitere Sozialversprechungen macht. So hingegen kann man leichte Versprechen abgeben und reißt eben bei den Kommunen große Finanzlöcher. Das gilt übrigens nicht nur im Sozialstaat, das gilt auch bei der Klimapolitik. So hat die Ampelregierung eine kommunale Wärmewende versprochen, um Deutschland bis 2045 klimaneutral zu machen. Die Kosten dafür, auf rund 11 Milliarden Euro geschätzt, bleiben aber an den kommunalen Stadtwerken hängen. Nach dem Motto, die Ampel beschließt und die Kommunen müssen schauen, wie sie es finanzieren. Da schauen wir uns ein weiteres Beispiel an, und zwar die Stadt Erlangen. Erlangen ist doch eine vermeintlich wohlhabende Wissenschafts- und Industriestadt, getragen von Großunternehmen wie Siemens. Und genau in dieser Stadt passiert das Unerwartete. Innerhalb weniger Monate stürzte man aus Situation voller Kassen in eine Haushaltsnotsituation. Der Grund dafür war, bei genauerer Betrachtung, kein Schicksalsschlag, sondern eine Mischung aus Einnahmeillusion und Ausgabenexpansion. Und damit steht Erlangen, wie ich finde, symptomatisch für viele Kommunen in der Republik und nicht nur das. Erlangen steht symptomatisch für die ganze Republik. Lange Zeit war Erlangen quasi eine kommunale Wohlfühloase. Hohe Gewerbesteuern, starke Unternehmen und eine überdurchschnittlich qualifizierte Bevölkerung. Doch was steht eigentlich hinter diesem Umschwung in Erlangen? Wie kann es sein, dass man von vollen Kassen innerhalb kurzer Zeit in eine Haushaltsnotlage gerät? Interessanterweise gibt es ein kleines Büchlein, welches die Entwicklung der Kommunalfinanzen der Stadt Erlangen eindrücklich erklärt. Autor ist Professor Dr. Holger Schulze, zugleich auch Kandidat für das Oberbürgermeisteramt von Erlangen für die FDP bei den kommenden Kommunalwahlen im März. Das Buch trägt den Titel Erlangen, das Klima und die STUB. STUB steht für Stadt-Umland-Bahn, doch dazu gleich mehr. Schulze identifiziert drei Hauptproblembereiche, die dazu geführt haben, dass Erlangen heute in Finanznöten steckt. Beginnen wir mit Problembereich 1, dem Klimanotstand.
In seiner Sitzung vom 29. Mai 2019 hat der Erlanger Stadtrat einstimmig den Klimanotstand für die Stadt Erlangen ausgerufen und war damit bundesweit nach Konstanz und Heidelberg die dritte Kommune, die diesen Schritt gegangen ist, in Bayern die erste.
Die Ausrufung des Klimanotstands 2019 war laut Schulze kontraproduktiv, weil sie kostspielige Maßnahmen ohne nachgewiesenen Klimanutzen legitimierte und gleichzeitig den Bürgerschutz vor Klimawandelfolgen vernachlässigte. Ich finde übrigens eine Einschätzung, die nicht nur für Erlangen zutrifft, sondern für das ganze Land.
Der Fahrplan Klimaaufbruch galt fortan als der heilige Gral der Erlanger Klimapolitik. Er lieferte stets das passende Totschlagargument, um die Umsetzung der Erlanger Klimaziele gegenüber so ziemlich allem anderen bei Bedarf zu priorisieren und jedwede Ausgabe zu rechtfertigen, solange sie nur dem Klimaschutz dienen könnte. Dies führte zwangsläufig zu Zielkonflikten, da eine Kommune selbstverständlich noch eine ganze Reihe anderer Aufgaben zu erfüllen hat als nur den Klimaschutz.
Schulze zeigte dann auf, wie weit der Irrsinn getrieben wurde. Konkretes Beispiel: die Überlegungen der Stadt zur Sanierung der öffentlichen Gebäude.
Die ganze Absurdität wird klar, wenn man sich vor Augen führt, dass der Anteil der städtischen Gebäude am Gesamt-CO2-Ausstoß der Stadt Erlangen 2024 gerade mal 1% betrug. Um dieses 1% minimal zu reduzieren, wird sehr viel Geld ausgegeben. Um wie viel Geld es sich am Ende dabei handeln würde, können wir dem Sanierungsfahrplan für klimaneutrale städtische Liegenschaften entnehmen, der am 8. Juli 2025 im Bauausschuss beschlossen wurde. Hier wurden von 120 Gebäuden, welche 0,9% der Gesamt-CO2-Emissionen der Stadt Erlangen ausmachen, 83 priorisiert und ein Plan zur Sanierung dieser Gebäude vorgelegt. Veranschlagte Kosten hierfür ungeheuerliche 282 Millionen Euro. Das ist die Summe, die man in Erlangen mehrheitlich bereit ist, für eine Reduzierung der CO2-Emissionen von deutlich unter 0,9% der städtischen Gesamtemissionen auszugeben. Dass sich für viele der politisch Verantwortlichen die Frage nach der Sinnhaftigkeit einer solchen Klimapolitik nicht zu stellen scheint, empfinde ich als erschütternd. Die Frage allerdings, ob eine Kommune wie Erlangen sich eine solche Klimapolitik leisten kann, dürfte damit klar mit Nein beantwortet sein.
Aber es ist nicht das einzige Großprojekt, welches man sich vorgenommen hat. Das zweite Großprojekt ist die bereits angesprochene Stadt-Umland-Bahn, die ein finanzielles Großrisiko darstellt. Die Gesamtkosten lassen sich nicht genau beziffern und Schulze stellt fest, dass wenn man denn an dem Bau dieser Bahn festhält, eine Haushaltssanierung aus eigener Kraft unmöglich wird. Der dritte Bereich, der ursächlich ist für die Probleme von Erlangen, ist in der Tat auf der Einnahmenseite zu finden. Die Gewerbesteuereinnahmen sind dramatisch eingebrochen. Und zwar von 220 Millionen Euro, die eigentlich für 2024 erwartet wurden, auf nur noch 71 Millionen Euro. Das Traurige an der ganzen Sache: dieser Einbruch hätte eigentlich niemanden überraschen dürfen. Denn die Gewerbesteuereinnahmen der Stadt Erlangen haben sich beeindruckend entwickelt. Von 1990 bis 2014 lagen sie stabil um die 50 Millionen Euro mit einer leicht steigenden Tendenz. Danach ging es aber steil bergan. In den Jahren 2020, 2021 und 2022 wurden über 200 Millionen Euro eingenommen. Und dann 2024 der Einbruch. Was war passiert? Die Ursache der guten Jahre war wohl weniger eine nachhaltige, positive Entwicklung der Erlanger Wirtschaft, sondern eher die Sonderfaktoren, die sich aus dem Konzernumbau bei Siemens ergeben haben. Und insofern waren es eben Einnahmen, von denen man ausgehen musste, dass sie nicht nachhaltig bleiben.
Am 18. Juni 2024 erreichte den Kämmerer eine Nachricht, die alles verändern sollte. In einem Telefonat mit einem Vertreter eines der großen Erlanger Unternehmen wurde ihm mitgeteilt, dass er damit rechnen müsse, dass mit dem kommunalen Steuerbescheid eine Rückzahlung von bereits geleisteten Gewerbesteuervorauszahlungen in Höhe von rund 50 Millionen Euro auf die Stadt zukommen würde. Bei einem Ansatz von 220 Millionen Euro erwartet er Gewerbesteuereinnahmen für das Jahr 2024 ein mehr als signifikanter Betrag. Im September 2024 erlebten wir eine Abfolge mehrerer weiterer Hiobsbotschaften über zu erwartende Gewerbesteuerrückforderungen, welche zunächst in der Summe auf 140 Millionen und kurz danach auf 160 Millionen Euro anstiegen. Wie sich herausstellte, gab es nicht nur einen einzigen großen Steuerzahler, der Rückforderungen stellte, es kamen weitere hinzu.
Die Folge?
Tatsächlich entwickelte sich die Finanzlage der Stadt in diesem Sommer so dramatisch, dass eine Zahlungsunfähigkeit der Stadt drohte und der Oberbürgermeister den Kreditrahmen der Kassenkredite daher über die eigentlich zulässigen 105 Millionen Euro auf 140 Millionen Euro per Eilverfügung erweitern musste. Im Juli 2025 betrug der Gesamtschuldenstand der Stadt Erlangen 202,5 Millionen Euro.
Schulzes Fazit.
Die Erlanger Haushaltskrise ist die Folge einer städtischen Politik, die wenig vorausschauend über Jahre hinweg falsche Prioritäten gesetzt hat, in denen die Belange der Wirtschaft kaum Beachtung fanden.
Und was sollte man tun, um die Erlanger Finanzen wieder ins Lot zu bringen?
Eine nachhaltige Gesundung der Erlanger Finanzen kann es nur geben durch mittelfristiges Wirtschaftswachstum auf der einen Seite und die Einsparung unsinniger, uneffektiver und realistischerweise ohnehin nicht finanzierbarer Maßnahmen wie der Stadtumlandbahn auf der anderen Seite.
Soweit die Fallstudie der Stadt Erlangen. Ich fand das schön, vor allem einfach deshalb, weil es eben auch für jemanden, der nicht in der Stadt ansässig ist, gut nachzuvollziehen ist, was dort auf kommunaler Ebene passiert ist und wie es zu dieser Haushaltsnotlage kommen konnte. Und dann dachte ich mir, es lohnt sich doch, auch mal einen Kommunalpolitiker zur BTO einzuladen, um direkt von ihm zu hören, was denn da los ist und was getan werden sollte. Aus diesem Grunde habe ich mich mit Professor Schulze zum Gespräch verabredet.
Haben Sie schon mal direkt gehandelt? Also so richtig direkt, so dass es gar nicht mehr direkter geht? Nein, dann sollten Sie es direkt mal mit der neuen App von Europas direktestem Direktbroker Tradegate Direct ausprobieren. Tradegate Direct wurde von Profis für Profis entwickelt und ist speziell für erfahrene Trader mit hoher Handelsfrequenz gemacht, die Wert auf Kontrolle, Effizienz und Unabhängigkeit legen. Die App ermöglicht Privatanlegern den unmittelbaren Direktzugang zur Tradegate BSX. Das ist Europas liquideste regulierte Retailbörse. Tradegate Direct ist ein Produkt der Tradegate AG, einem der innovativsten Finanzdienstleister in Europa mit über 30 Jahren Expertise. Die Tradegate AG vereint Marketmaker, Börse und Broker. Als Betreiberin der Tradegate BSX bietet sie direkte Kontrolle über Handelsprozesse, Preisbildung und Orderabwicklung. Das ermöglicht eine transparente, effiziente und marktnahe Orderausführung ohne Umwege aus erster Hand. Sie profitieren von hoher Ausführungsgüte, engen Spreads und minimaler Slippage, was besonders für große Volumen und aktive Strategien entscheidend ist. Zu den App-Features zählen Realtime-Watchlists mit bis zu 150 Titeln, intelligente Ordertypen und Performance-Analysen auf institutionellem Niveau. Mehr als 7.000 Aktien, 3.000 ETFs und tausende Mini-Futures sind über die App handelbar. Außerdem bleibt der gesamte Handel dauerhaft kostenfrei und das auch bei neuen regulatorischen Vorgaben. Erleben Sie, wie direkter Börsenhandel im Hier und Jetzt funktioniert mit Tradegate Direct. Mehr Informationen in den Shownotes oder unter tradegate.direct.
Bevor zu meinem Gespräch mit Professor Schulze kommen, noch kurz dieser Hinweis auf das Handelsblatt Winter Special. Bis zum 23. Februar können Sie noch das Handelsblatt mit 40% Rabatt abonnieren, gedruckt oder digital. Mehr Informationen unter handelsblatt.com/wissen2026 und wie immer auch in den Shownotes zu dieser Ausgabe. Doch nun zu meinem Gespräch mit Professor Holger Schulze.
Professor Dr. Holger Schulze ist Professor für experimentelle HNO-Heilkunde an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, wo er insbesondere Tinnitus-Forschung betreibt. Er wohnt mit seiner Frau in Kursbach, hat 4 Kinder und 2 Enkel. Mitglied der FDP ist er seit 1990 und seit 2020 Kreisvorsitzender der FDP Erlangen und im Erlanger Stadtrat. Im März kandidiert er für das Amt des Oberbürgermeisters von Erlangen.
Sehr geehrter Herr Professor Schulze, ich freue mich ausgesprochen, Sie in meinem Podcast begrüßen zu dürfen.
Herr Dr. Stelter, vielen Dank für die Einladung.
Herr Professor Schulze, ich bin ja ein unpolitischer Podcast. Das heißt, ich habe eigentlich keine Politiker zu Gast. Ich hatte mal einen von dem BSW zu Gast, weil ich verstehen wollte, wie deren Wirtschaftspolitik so ausschaut. Jetzt habe ich ein zweites Mal einen Politiker zu Gast, nämlich Sie, der Sie ja ein Kandidat sind für den Post des Oberbürgermeisters in Erlangen. Jetzt wäre meine persönliche Vermutung, dass Sie mit FDP-Parteibuch ohnehin keine große Chance haben. Insofern ist es jetzt keine Wahlkampf-Werbesendung hier für Sie. Aber Sie haben ein kleines Büchlein geschrieben, wo Sie sich mit der Finanzlage Erlangens auseinandersetzen. Und das fand ich total spannend, weil ich ein paar Dinge gelernt habe. Also erstens dachte ich ja, also wenn es Kommunen gut geht, dann in Bayern. Wenn es Kommunen gut geht, dann Erlangen. Ich dachte mir, da sitzen große Unternehmen, Siemens etc., die müssen doch einfach viel Steuern zahlen. Also ich dachte mir, Erlangen müsste eigentlich bestens sein. Dass ich in NRW Probleme bei Kommunen habe, wundert mich nicht. Erlangen habe ich gewundert. Das Zweite, was ich dann interessant fand, war die Aussage, will ich nochmal nachgucken, dass Erlangen ja bereits 2019 als erste Kommune in Bayern den Klimanotstand erklärt hat und sich das Ziel gesetzt hat, vor 2030 klimaneutral zu werden. Bis jetzt dachte ich immer noch, also 2040 wäre schon irre, Stichwort Hamburg. 2030 finde ich da schon ganz cool. Und dann dachte ich mir so, wir sitzen ja im Stadtrat, jetzt muss ich mal verstehen. Also ich beginne mal kurz mit der Finanzlage der Stadt Erlangen.
Ja, sehr gerne. Also in der Tat, das ist der Anlass gewesen, dass ich dieses Buch geschrieben habe, dass Erlangen jetzt in so eine tiefe Finanzkrise gerauscht ist, obwohl das eigentlich niemand erwartet hatte. Ihr Eindruck, den Sie haben von Bayern, dass es da irgendwie noch besser geht als anderswo in der Republik, das ist ja durchaus so. Aber wenn Sie das verfolgen, mittlerweile betrifft es ja alle Kommunen und eben auch Erlangen. Und Erlangen hat es besonders hart getroffen, weil wir eigentlich in den letzten Jahren durch die großen Steuerzahler, die Sie ja auch angesprochen haben, ganz gut dastanden. Und dann aber enorm hohe Steuerrückzahlungen zu leisten hatten. Das heißt, es gibt immer so einen Vorbescheid und dann kommt irgendwie Geld rein. Das kann man dann auch gleich ausgeben, wenn man entsprechend haushaltet. Und dann ist es eben weg. Und wenn dann die Rückzahlungsforderung kommt, dann ist es eben nicht mehr da. Und das war der Grund, warum wir jetzt so drastisch in diese Krise reingerutscht sind. Aber natürlich kann man auch ganz viel dazu sagen, sonst hätte es ja nicht für ein Buch gereicht, was sozusagen die Rahmenbedingungen sind, die dazu geführt haben, letztlich, dass Erlangen auch so einen Schock nicht verkraften konnte, der da gekommen ist. Und da spielt sicherlich unsere Klimapolitik eine Rolle. Da spielt ein spezielles Thema, was wir hier haben, mit einem großen Infrastrukturprojekt, einer Straßenbahn eine Rolle. Und all diese Dinge habe ich da mal versucht, mal auseinander zu dröseln, weil das doch hier natürlich, können Sie sich denken, heftige Debatte ausgelöst hat.
Und das finde ich jetzt super. Jetzt haben wir mal einen Fall. Also ist meiner Warte. Ich habe mal eine Kommune, weil wir haben ja das Thema, dass irgendwie die meisten Kommunen die Defizite fahren, die Verschuldung steigt sehr stark. Ganz wenige Kommunen haben ausgeglichene Haushalte. Und dann, wenn ich das so mich beschäftige mit, dann höre ich immer, ja, das liegt zum einen an explodierenden Sozialausgaben und zum anderen liegt es an fallenden Einnahmen. Und dann sage ich mir natürlich, dann ist ja Erlangen nicht alleine, sondern da steht Erlangen ein bisschen symptomatisch für das, was im Land passiert. Also beginnen wir nochmal mit den Einnahmen. Sag mal so, eigentlich darf es doch nicht verwunderlich sein, dass es mal Erstattungen auch gibt. Oder war das unerwartet? Ich meine, ich könnte mir vorstellen, das ist ja volatil. Die Firmen haben ja früher schon mal gute und schlechte Jahre gehabt. Also hat man da einfach überoptimistisch gedacht, letzten 10 Jahre war super, jetzt läuft so weiter? Oder war es einfach ein Fehler? Oder ist es systematisch zu erwarten, dass man der Kämmerer das Geld ausgibt, sobald es auf dem Konto hat?
Also, dass es so zu erwarten ist, hoffe ich ehrlich gesagt nicht, aber es ist faktisch mehr oder weniger so gelaufen, weil, Sie haben es angesprochen, dieser Klimanotstand, den wir ausgerufen haben 2019. Dann ist man natürlich, oder die Stadt war in so einem Flow, das war damals auch tatsächlich ein einstimmiger Beschluss, das war noch vor meiner Zeit im Stadtrat. Und dann haben alle gedacht, wir müssen jetzt was machen.
Also Freie Wähler waren dabei, CSU war dabei, Grüne, SPD, Linke, okay.
Klimaliste, Linke, ja, was man so hat. Wobei Klimaliste gab es damals auch noch nicht im Stadtrat, aber die haben das natürlich mit initiiert und sind, sagen wir mal, auf dieser Welle dann auch bei der nächsten Wahl 2020 mit in den Stadtrat gekommen.
Und ich finde das nicht schlecht. Ich meine, innerhalb von 10 Jahren klimaneutral zu sein, das weiß ich nicht. Fürs Weltklima wird es keinen Effekt haben, aber ist ja egal. Aber ja, wir sind ambitioniert, weil ich könnte mir vorstellen, Sie müssen die ganzen Häuser, die ganzen Gebäude isolieren, Sie müssen Solar machen, Sie müssen ja auch die Bürger zu vielen Maßnahmen wie mich an verpflichten.
Das ist ja genau der Punkt. Also man ist dann in so einem Zustand, wo praktisch jede Idee, die irgendjemand hat, die dazu beitragen könnte, dass es dem Klima dient, die soll dann umgesetzt werden. In Erlangen war es dann so, es wurde erstmal eine Klimastudie in Auftrag gegeben und sozusagen eine Bestandsaufnahme, wie viel dürfen wir denn noch an CO2 ausstoßen, um bis 2030 klimaneutral zu werden. Dass das für das Weltklima nichts bringt, das muss ich Ihnen ja nicht erzählen. Das machen Sie in Ihrem Podcast ja auch rauf und runter. Aber das war eben das Ziel, das man sich gesetzt hat. Beschließen kann man ja erstmal alles. Und dann ist eben die Frage, wie kommt man da hin und was kostet das alles? Und dann gab es nach dieser Studie, nachdem man also wusste, okay, wir haben noch, es waren 3,4 Millionen Tonnen, die wir ausstoßen durften, wie erreichen wir das jetzt? Da wurde eine nächste Studie, der sogenannte Klimafahrplan, in Auftrag gegeben. Da wurden insgesamt 41 Maßnahmen definiert, die also, wenn man sie umsetzen würde, bis dahin angeblich dieses Ziel erreichen sollten. Da waren ganz viele unrealistische Maßnahmen drin. Da waren Maßnahmen drin, die teilweise rechtlich gar nicht zulässig sind. Da waren Maßnahmen drin, die wir selber nicht beschließen können als Stadt. Und insbesondere war es nicht finanzierbar. Ich gebe Ihnen nur mal ein Beispiel. Neulich gab es einen Plan, erst dieses Jahr wurde der rausgegeben, zur Gebäudesanierung der städtischen Liegenschaften, energetische Sanierung. Wurden 120 Immobilien betrachtet, die der Stadt gehören auf unserem Gelände. Davon wurden zunächst mal 83 priorisiert. Insgesamt stoßen diese 120 Gebäude 0,9% des CO2s, was die Stadt produziert, aus. Jetzt will man davon ungefähr 2/3 sanieren und das würde 282 Millionen kosten. Und da ist man in Erlangen tatsächlich mehrheitlich bereit, diese Summe auszugeben. Dass das dem Weltklima nichts bringt, dass es uns unserem Ziel nicht näher bringt, nebenbei unser 1,5-Grad-Ziel, was wir da beschlossen haben, haben wir 2023 schon gerissen, also das ist eh schon durch. Das heißt, es sind horrende Summen, die man da bereit ist auszugeben, obwohl wir auf der anderen Seite im Haushalt diese Mittel gar nicht darstellen konnten. Dann wurde von Seiten dieses Klimafahrplans wurden Einnahmen generiert. Also man sagt, na gut, man könnte ja zum Beispiel eine Zwangsabgabe auf den ÖPNV erlassen, die dann zum Beispiel die Arbeitgeber zu tragen hätten oder alle Erlanger zu tragen hätten oder nur die Autofahrer. Und da wurde sozusagen, Riesensummen wurden hochgerechnet, um das finanzierbar zu machen. Aber da können Sie jetzt selber mal drüber nachdenken, ob Sie das für realistisch halten, dass man einen dreistelligen Millionenbetrag einnehmen kann über ein paar Jahre mit zum Beispiel zusätzlichen Parkgebühren oder einer ÖPNV-Gebühr. Also die hätten ja so unglaublich hoch sein müssen, dass das einfach nicht realistisch ist. Also mit anderen Worten, die Pläne, die da gemacht wurden, waren von vornherein nicht finanzierbar. Und gemerkt haben wir es jetzt aber, als dann diese Steuerrückzahlungen gekommen sind, weil jetzt ist tatsächlich die Kasse leer, jetzt haben wir nicht mehr, wie wir es 2024 noch hatten, 100 Millionen auf dem Konto, sondern wir sind mit 200 Millionen in den Miesen. Das heißt, diese Klimaschutzgeschichten sind schon gestoppt, aber andere Sachen, wie zum Beispiel dieses Straßenbahnprojekt, ist noch nicht gestoppt. Und so kommen wir halt hier nicht mehr auf den grünen Zweig.
Bevor wir die Straßenbahn kommen, ich auch neugierig, aber im Prinzip nur noch mal zum Verstehen. Also hat dann die Stadt auch so schon Zwangsmaßnahmen beschlossen oder hätte sie sie beschlossen für private Hauseigentümer, dass die sanieren müssen? Hätten die gesagt, man darf nicht mehr als Erlanger in Erlangen wohnen, also mit dem Kennzeichen ER, nehme ich an, dass dann, die dürfen jetzt keine Verbrenner mehr fahren, die müssen Elektro fahren. Wäre das so weit gegangen? Ich meine, das kann man ja wahrscheinlich gar nicht auf der städtischen Ebene alles umsetzen, oder?
Ja, genau. Also nein, so weit wäre es nicht gegangen, weil dafür hätte ja erstmal Landes- oder teilweise Bundesrecht geändert werden müssen. Und dann steht dann in diesem Klimafahrplan, ja, man möge doch seitens des Städtetages oder so seine Möglichkeiten nutzen, darauf hinzuwirken.
Das kostet ja
Landesrecht nichts. Also mit anderen Worten, das kostet nichts, das kann man da reinschreiben, aber das ist ja vollkommen unrealistisch. Also das wäre so ohnehin nicht gekommen. Mit anderen Worten, dieses Finanzierungsloch wäre früher oder später aufgerissen, vielleicht nicht in der Größe, in der wir es jetzt haben, aber es hätte vorne und hinten nicht gereicht. Mal abgesehen davon, dass wir damit das Klima nicht retten würden.
So, und jetzt Straßenbahn. Also Straßenbahn ist ja ganz witzig, da hatte ich mal vor Jahren im Podcast zu, dass die Straßenbahn, wenn man das richtig durchrechnet, natürlich so viel CO2 bedeutet, dass es viel vernünftiger ist, Busverkehr zu haben. Einfach weil man sehr viel Schienen verlegen muss, etc., weil man viel mehr Masse bewegt als beim Bus und dass du im Prinzip am Ende mehr Energie verbraucht und mehr CO2 ausstoßt, dass quasi die Grenzersparnis, dass man jetzt elektrisch da durch die Gegend fährt statt Bus, so marginal ist, dass man quasi hunderte von Jahren braucht, bis man CO2. Also war das Straßenbahn auch klimapolitisch motiviert oder war das einfach nur nach dem Motto, wir finden es schön romantisch, wenn so eine Bahn durch den Ort bimmelt?
Es ist tatsächlich auch klimapolitisch motiviert, nicht nur. Es ist natürlich ein Infrastrukturprojekt, es soll die Verkehrssituation verbessern, aber natürlich ist dieses Klimaargument auch immer ein großes gewesen, zum Beispiel, weil dann vorgerechnet wurde, wie viele Autofahrer auf die Straßenbahn umsteigen würden, dergleichen mehr. Also da sollte dann das CO2 über viele, viele Jahre dann auch wieder eingespart werden, was für den Bau verbaut würde. Das alles hätte sich lange, lange amortisiert nach unseren 1,5-Grad-Zielen. Also auch das eigentlich, ja, aus meiner Sicht Unsinn. Aber das ist eben so beschlossen worden und tatsächlich hält man daran fest, weil zum Beispiel auch ein großer Arbeitgeber in der Stadt gesagt hat, sie brauchen dieses Straßenbahnprojekt. Und das ist tatsächlich was, wir hatten ja einen Bürgerentscheid dazu, der ist sehr knapp dafür ausgegangen, also mit 52, irgendwas Prozent dafür. Waren irgendwie 2.500 Stimmen in Erlangen. die den Ausschlag gegeben haben. Und was halt jetzt die Diskussion wieder aufkommen lässt, auch von meiner Seite, ist, dass wir nur 9 Tage nach diesem Entscheid die erste Meldung gekriegt haben, dass wir Geld zurückzahlen müssen. Also ganz knapp, nachdem wir entschieden hatten, ja, wir leisten uns die Straßenbahn, kam dann plötzlich die Meldung, ja, wir müssen jetzt, damals waren es die erste Meldung waren, wir müssen 50 Millionen zurückzahlen. Am Ende waren es dann über 170 Millionen, die zurückzuzahlen waren. Also bei Gewerbesteuereinnahmen von geschätzt in dem Jahr 220, können Sie sich vorstellen, dass 170 zurückzahlen eine Hausnummer ist. Und das heißt, da ist natürlich viel Unruhe in der Stadt, warum man das angeblich seitens des Kämmerers und der Stadtspitze nicht wissen konnte, dass es diese Rückzahlungen gibt. Meiner Meinung nach hätte man das sehen können, wenn man in bestimmte Bilanzen geschaut hätte. Und auch die Äußerungen des Kämmerers selbst haben ja immer davor gewarnt, dass die fetten Jahre, die wir hatten, und es waren faktisch nur so 4, 5 in Erlangen, dass das nicht ewig so bleibt. Also man hat das sicherlich kommen sehen, hat aber trotzdem vorangetrieben, dass wir so ein Riesenprojekt wie diese Straßenumlandbahn stemmen, was die ganze Region natürlich betrifft. Es geht von Nürnberg über uns nach Herzogenaurach. Soll 730 Millionen kosten, laut Zweckverband, der das plant, aber das glaubt eigentlich auch niemand.
Jetzt gehen wir mal ganz kurz auf die Einnahmen der Stadt. Ich meine, wenn Sie mir kurz mal die Struktur erklären können, unter meinen Hörern. Was ist so das Gesamtbudget vom Haushalt und wie setzt sich das zusammen? Welchen Anteil haben die Gewerbesteuereinnahmen? Gibt es zum Beispiel noch Grundsteuer, irgendwelche anderen Gebühren, die eingenommen werden? Wie schaut es denn so aus?
Klar, also der größte Block sind die Gewerbesteuereinnahmen. Zumindest war das bis jetzt immer so. Wir hatten in den letzten Jahren so zwischen 2020 und 2024 da immer so um die 200, knapp über 200 Millionen. Das Gesamtvolumen war zu der Zeit 450 Millionen. Jetzt sind wir, glaube ich, bei etwas über 500 Millionen mit dem aktuellen Entwurf. Klammer auf, da sind aber ganz viele neue Verschuldungen drin, weil wir können jetzt zum Beispiel für jede Investition, die wir im nächsten Jahr machen wollen, das sind so knapp 70 Millionen, ist alles nur noch schuldenfinanziert. Da sieht man also, wie sich das Blatt da gewendet hat. Aber der größte Brocken sind natürlich die Gewerbesteuereinnahmen. Da kommt noch ein bisschen Grundsteuer dazu, der Anteil an der Einkommenssteuer, das sind so die wesentlichen Einnahmen, die die Stadt da hat.
Und die Investitionen, sind das auch wirklich Investitionen oder sind es Dinge, das im Rahmen jetzt mal, nehmen wir es mal als Beispiel, diese Immobilien, die saniert werden da, das kann man machen, aber wahrscheinlich amortisiert sich das durch Einsparung an Öl oder Gas sowieso erst in 150 Jahren. Also sind es wirklich Investitionen oder sind auch Dinge dabei, wo man sagt, da steht Investitionen drauf, aber eigentlich sind es Dinge, die kein normaler Kaufmann machen würde, weil sie nicht rechnen.
Also diese Investitionen, die da jetzt beschlossen sind, die noch gemacht werden sollen, weil wir sind ja mittlerweile, wir haben ja keinen genehmigten Haushalt mehr seit letztem Jahr. Das heißt, wir stehen ohnehin unter der Aufsicht der Regierung von Mittelfranken. Das sind wirklich Investitionen. Also da geht es um Schulsanierungen zum Beispiel, Straßensanierungen. Wir müssen irgendwann, wobei das ist jetzt auch zurückgesetzt, die Hauptfeuerwache mal neu bauen, all solche Dinge. Also das sind wirklich Investitionen. Wir sind ja zum Beispiel für die Schulen Sachaufwandsträger. Das heißt, da müssen wir die Gebäude errichten. Wir zahlen zwar die Lehrer nicht, bis auf die Schulen, die uns selber gehören. Aber Kitas ist ein großer Brocken, wo Investitionen zu tätigen sind. Da fließt das rein.
Aber Sie hätten doch die Investitionen in den letzten Jahren schon tätigen können. Also Straßen denke ich mir immer so. Also ich wohne ja in Berlin. Und in Berlin, oder bin auch in Berlin. Und dann natürlich so in Berlin, da vergammelt halt die Infrastruktur. Aber ich hätte mir jetzt gedacht, so Erlangen hat wahrscheinlich, hätte schon in den letzten paar Jahren das schon machen können. Oder ist dann Geld abgeleitet worden im Rahmen dieser Klimalogik und hat dann gefehlt an der anderen Stelle, wo man zum Beispiel eben Straßen saniert?
Ja, ich würde sagen beides. Also natürlich haben wir auch in den vergangenen Jahren schon viel in Schulen zum Beispiel investiert. Da haben wir ein Programm. Wir haben insgesamt 43 Schulen in Erlangen. Das heißt, die werden über viele Jahre sukzessive, sind die dann dran. Das Gleiche gilt für die Feuerwehr, das Gleiche gilt für die Kitas. Die haben alle viele Standorte. Aber natürlich, jeder Euro kann nur einmal ausgegeben werden. Und wenn wir auch an anderer Stelle zum Beispiel für Klimamaßnahmen, ja, wo man sich über die Sinnhaftigkeit streiten kann, wenn wir da Geld für ausgeben, dann fehlt's halt an anderer Stelle. Das ist ja klar. Also wir wären vielleicht etwas schneller vorangekommen. Fairerweise muss man auch sagen, wir hätten nicht alles sanieren können, was jetzt in unserem Sanierungsstau drin ist. Also allein für Straßenprojekte, für Brücken, die zu sanieren sind und so, da ist ja bundesweit eigentlich überall viel geschludert worden in den letzten Jahren. Das sind in Erlangen, ich glaube, 188 Millionen, die da im mittelfristigen Finanzplan an notwendigen Sanierungsmaßnahmen für Brücken und Straßen drinstehen, die aber überhaupt noch nicht im Haushalt irgendwie mal berücksichtigt werden können. Und das kann ich Ihnen für die Schulen sagen und für anderes mehr.
Was ist mit den Sozialausgaben? Ich meine, in anderen Städten hört man das ja immer so, also jetzt, ich rede, das wird immer so ein tabuisiertes Thema, aber Zuwanderung ins Sozialsystem, das zu Kosten, die zu Kosten führt, oder andere Dinge, Leistungen, älter werdende Gesellschaft, wo eben auch Zahlungen kommen, die ja nicht von der Stadt selber beschlossen werden. Sie müssen ja letztlich nur das exekutieren, was Bundesrecht ist. Ist das auch noch ein wichtiges Thema oder sind Sie da noch in der glücklichen Lage, dass bei Ihnen die demografische Struktur, die Sozialstruktur so gut ist, dass es nicht so ein großes Thema ist?
Naja, was heißt nicht so ein großes Thema? Es ist natürlich insofern ein Thema, als ungefähr ein Drittel unseres Haushaltes in solche Sozialausgaben geht. Also das sind, da ist in Obhutnahme von minderjährigen Flüchtlingen dabei oder auch von Deutschen, die aus irgendwelchen Gründen bei ihren Eltern nicht sein können. Also Sozialausgaben ist ein Drittel unseres Haushalts, ist der größte Brocken neben dem Stellenplan. Weil das ist zum Beispiel auch was in der Vergangenheit aus meiner Sicht ganz falsch geworden wurde. Wir haben uns halt immer neue Aufgaben ausgedacht, viele freiwillige Aufgaben, die die Stadt Erlangen gerne machen wollte, weil sie es für richtig hält. Dann braucht man dafür natürlich auch Personal. Jetzt ist uns das Geld weggebrochen, wir können die Sachen nicht mehr machen, aber das Personal ist noch da. Das ist also das zweite Drittel im Haushalt. Und mit dem letzten Drittel, da kann man dann versuchen, noch irgendwie Politik zu machen.
Naja, bei Ihnen ja nicht, weil Sie ja das schon festgibt, weil Sie schon mehr als ein Drittel versprochen haben für Klimaneutralität 2030. Viel Zeit habt ihr da nicht mehr.
Na, ich habe ja gesagt, also wenn man sich die Klimabilanz anschaut, die CO2-Bilanz, die die Stadt hat, berechnet kann sie das ja nur für die eigenen Liegenschaften, aber da haben sie ihr eigenes Ziel 2023 schon gerissen. Also da sind wir schon über dem 1,5-Grad-Ziel drüber.
Aber dann trotz Einsatz von Ressourcen, Sie haben ja Geld ausgegeben.
Richtig, dafür. Und das ist ja genau mein Punkt. Also wenn ich schon begrenzte Ressourcen habe, dann muss ich es doch dafür einsetzen, dass ich auch irgendeinen Effekt habe. Und wenn ich also feststelle, dass ich das Ziel, was ich mir selbst gesteckt habe, mit all den finanziellen Ressourcen, die ich habe, nur minimal weniger verfehle, als ich es verfehlt hätte, wenn ich nichts gemacht hätte, dann macht das ja keinen Sinn. Dann muss ich doch gucken, dass ich mein Geld irgendwo anders einsetze. Das Argument, was dann ja immer kommt, ist, dass die Investitionen in den Klimaschutz praktisch Folgekosten des Klimawandels abdämpfen würden. Insofern nützt uns das nichts, weil der Klimawandel wird anderswo entschieden, ob er kommt oder nicht. Ich würde mal sagen, er kommt. Da können wir hier in Erlangen machen, was wir wollen. Das heißt, wir haben dann die Kosten für das vermeintliche Aufhalten des Klimawandels plus die Klimafolgekosten. Das heißt, die kommen ja auf alle Fälle auf uns zu. Nur dann ist das Geld eben jetzt schon weg.
Ich höre Ihnen so zu und denke mir so, das klingt alles irgendwie nachvollziehbar. Ist denn jetzt dieser Erkenntnisvorschritt im Stadtrat zu spüren, dass die das anerkennen? Ich meine, Sie haben gerade gesagt, alles war einstimmig, also CSU, Freie Wähler waren ja auch klimaneutral. Rudern die jetzt da zurück oder sagen sie, naja, wir haben es ja mit verbockt, also bleiben wir gemeinsam beim Ziel, so ist ja so ein bisschen auch was bei der Energiewende, was ich immer kritisiere, wo so ein bisschen so ist, in dem Motto, alle waren dabei, darum traut keiner sich zu sagen, wir haben da irgendwie einen Fehler gemacht. Wie wirkt das jetzt in der politischen Diskussion? Oder sind die alle noch so im Motto, wir eiserne Durchhalteparolen, machen wir Schulden und irgendwoher wird schon Rettung kommen?
Nein, so ist es nicht mehr. Also das war, wie gesagt, dieser Beschluss damals 2019, das ist ja jetzt schon ein paar Jahre her. Mittlerweile ist es so, dass sich eigentlich so zwei Lager gebildet haben in diesem Erlanger Stadtrat. Das eine würde ich jetzt mal das bürgerliche Lager nennen, also das ist die CSU, die Freien Wähler und wir. Und dann das ganze linksgrüne Lager aus SPD, Grünen, Klimaliste, ÖDP und so weiter, die an diesen Dingen im Wesentlichen festhalten.
Obwohl es Geld fehlt,
ja, die würden es gerne machen. Vieles dürfen sie momentan nicht machen. Also wir dürfen zum Beispiel jetzt, weil wir keinen genehmigten Haushalt haben, keinen neuen Maßnahmen beginnen für irgendetwas. Das heißt, es liegt alles auf Eis. Aber so wie die das Geld wieder hätten, woher auch immer, würden sie es natürlich machen. Damit sie ein bisschen mehr Geld haben, haben sie zum Beispiel gerade mit ganz knapper Mehrheit, hat es die SPD durchgebracht, die Grundsteuer anzuheben bei uns, damit 1,5 Millionen mehr reinkommen. Das ist ein Tropfen auf den heißen Stein, aber es macht den Standort natürlich wieder noch unattraktiver und führt dazu, dass unsere Wirtschaft es noch schwerer hat, hier wieder auf die Beine zu kommen.
Ja, und Sie können doch, ich meine, ich denke mal so ein bisschen laut, also wenn Sie jetzt Schulden machen, dann müssen Sie ja später auch Zinsen zahlen und tilgen. Das heißt auch perspektivisch müssen Sie doch eigentlich die Gewerbesteuereinnahmen hochbringen. Und es geht ja auch, indem man die Gewerbesteuersätze erhöht, oder? Ich meine, ist das so ein Thema? Weil ich glaube, ein Punkt, was immer wieder diskutiert wird, nach dem Motto, da gibt es schon mal diesen Ort Röttenbach, nach dem Motto, Röttenbach lockt mit tieferen Hebesätzen. Ich meine, ist das so, dieser Steuerwettbewerb, was Sie sagen, ist unfair? Oder sagen Sie, Gott sei Dank haben wir die noch, weil sonst wären die Steuern schon noch höher? Also ich meine, als Liberaler sage ich jetzt mal.
Naja, also wir haben natürlich einen Steuerwettbewerb, Röttenbach haben Sie angesprochen, die haben extrem niedrigen Hebesatz und deswegen ist auch viel schon abgewandert in diese Richtung. Auch Forchheim ist ein Nachbar, der einen besseren Gewerbesteuersatz hat als wir. Und deswegen bin ich nicht der Meinung, dass wir die Gewerbesteuer anheben sollten. Das ist zum Beispiel ein Vorschlag, der natürlich immer von den Linken als erstes kommt, um da kurzfristig den Haushalt besser aussehen zu lassen. Aber wir müssen ja mittelfristig das Wachstum wieder stärken. Und nach meinem Verständnis geht das, indem man den Standort attraktiver macht. Und es geht nun eher mit Steuersenkungen als mit Steuererhöhungen. Deswegen habe ich ja zum Beispiel für die Gewerbesteuer so ein Modell vorgeschlagen, um mal verbindlich, verlässlich für die Unternehmen über 5 Jahre und in kleinen Schritten senkt. Also um 10 Punkte statt in einem großen Schritt. In der Hoffnung, dass das Wachstum auslöst, dass es dann mittelfristig sozusagen den Einbußen, die man durch die Senkung hat, dann auch überkompensiert durch das Wachstum, das dadurch ausgelöst wird.
Generell, ich meine, so ein Kommunalwahlkampf. Also ich verfolge es immer kommunal fast nicht. Aber mir ist halt so, wenn ich mir so anschaue, wir haben ja eine ziemlich, in meiner Wahrnehmung, realitätsferne Diskussion in Deutschland bei wichtigen Themen. Also, Wirtschaftspolitik, aber auch diese Klimapolitik, ich meine klimaneutral 2030. Sieht man denn bei den Bürgern da so ein Erkenntnis oder ist es auch vielleicht so, dass teilweise die Älteren sagen, nach dem Motto, das ist doch jetzt egal, wir hatten eine gute Zeit, jetzt es wird ja auch mal unterstellt, dass die Motto, jetzt macht halt weiter mit dem Thema und ist es egal, nach mir die Sinnflut. Oder wie nehmen Sie da die Bürger wahr? Oder sind die Politiker realitätsferner, als die Bürger eigentlich sind?
Das ist ehrlich gesagt ein bisschen schwierig zu beantworten, weil ich natürlich auch in Veranstaltungen, in der Öffentlichkeit, auch so in meiner eigenen Blase bin. Also wenn ich Veranstaltungen mache, da kommen natürlich eine bestimmte Klientel. Klar, wenn man auf einem Podium irgendwo sitzt, dann kriegt man auch die verschiedenen Meinungen mit. Und da spiegelt sich das eigentlich wieder, was auch die Politik dazu sagt. Ich glaube nicht, dass die Leute denken, nach mir die Sinnflut. Aber ich glaube auch nicht, dass die Leute denken, wir haben zum Beispiel kein Klimaproblem, das auf uns zukommt. Aber wie wir damit umgehen, da hat es halt doch fundamentale Unterschiede. Also sollte ich jetzt versuchen, diese Klimaneutralität mit allen Mitteln durchzuboxen, so wie es eben Links-Grün sagt, oder sollte man eher versuchen, vielleicht mehr auf Anpassung zu gehen, sich an die Dinge anzupassen, die da kommen, in neue Technologien investieren, die möglicherweise dann wirklich mal auch globalen Unterschied machen können. Also all diese Dinge werden, glaube ich, in der Bürgerschaft genauso kontrovers diskutiert, wie wir das im Stadtrat tun.
Jetzt eine persönliche Frage. Ich bewundere Sie, dass Sie sich da engagieren. Ich meine, ganz ehrlich, ich meine, ich kann mir vorstellen, wie gesagt, FDP, meine, die Wahrscheinlichkeit Erfolges ist ja nicht gegeben. Ich behaupte jetzt mal, vielleicht geschieht der Wunder. Ist es jetzt quasi Ihr persönliches staatsbürgerliches Engagement? Sie sagen, ich möchte gerne hier in meiner Gemeinschaft was tun. Und wieso sollten noch mehr Leute jetzt den Podcast hören, sagen, ich engagiere mich auf kommunaler Ebene und versuche, einen Beitrag zu leisten?
Naja. Also natürlich ist es ein kommunalpolitisches Engagement, das man erstmal macht, weil man irgendwas bewegen will. Ob ich als FDPler eine Chance habe, Oberbürgermeister zu werden, das ist klar. Die ist nicht wahnsinnig groß, aber sie ist auch nicht null. Also in Jena zum Beispiel, der Kollege ist auch von der FDP und hat es geschafft. Und da muss man halt irgendwas machen.
Weil Jena, ganz kurz, da muss ich jetzt schon wieder unterbrechen. Jetzt Jena, das wusste ich natürlich jetzt nicht, aber wir können Jena nicht anschauen. Jena hat einen sehr innovativen Wirtschaftsstandort mit den Optik und so weiter. Hat sich enorm gut entwickelt nach der Wende. Da ist, die Leute sind aus eigener Arbeit, haben die das da aufgebaut und so weiter. Das ist natürlich auch so ein Biotop, wenn wir überlegen. Ich meine, sonst ist ja Thüringen eine lange Zeit Linkspartei gewesen und jetzt ist gerade, weiß ich, vielleicht sogar eher AfD-Land demnächst. Und das ist so eine Insel, wo man sagen muss, da sieht man, wie quasi durch eigene Arbeit und so weiter gut qualifizierte Menschen, die Leben was aufbauen können, dass die dann sozusagen jemand aus der FDP wählen, finde ich super. Jetzt hätte ich natürlich gedacht, witzigerweise, in der Tat, Erlangen ist ja ein bisschen ähnlich. Ja, sie sind ja auch eine Stadt mit der Uni, mit den großen Unternehmen wie Siemens und so weiter, sehr stark, sehr bildungsstark. Ich nehme an, überdurchschnittlich gebildete Leute, überdurchschnittlich gutes Einkommen im Schnitt, wahrscheinlich ein Bruttoinlandsprodukt pro Kopf, was höher ist als das von Berlin, nehme ich jetzt mal an, wo das recherchiert zu haben. Das wäre ja eigentlich genauso ein Biotop. Insofern haben Sie recht. Also wenn man irgendwo eine Chance hat, sicherlich in Erlangen und nicht in Berlin. Da bin ich bei Ihnen sofort einer Meinung. Oder wo ist der Unterschied? Was kann man von Jena lernen, wie man so ein Biotop schafft, dass solche Gedanken auf der städtischen Ebene eine Chance haben?
Naja, ich denke, Sie müssen als Person erstmal überzeugen und vor allem müssen Sie natürlich gerade jetzt, wenn man der FDP ist, als Person erstmal auffallen. Das war ja auch so ein bisschen mit ein Grund, warum ich dieses Buch geschrieben habe, weil ich dachte, ich muss jetzt mal irgendwas anderes machen.
War ja erfolgreich, Sie haben es mir geschickt, ich fand es interessant.
So, und Gott sei Dank sind Sie nicht der Einzige, der es interessant fand. Also auch hier in Erlangen bin ich schon viele, viele, viele davon losgeworden und kriege auch Zuschriften von Leuten, die das gut finden, dass jemand mal sich die Mühe macht, sagen wir mal, die Themen auch ein bisschen in der Tiefe zu beleuchten. Weil ich meine, wir leben in einer Zeit, wo jeder eigentlich nur noch Social Media konsumiert und jedes Thema irgendwie mit 2, 3 Sätzen gerne abgehandelt und erklärt haben möchte. Und das geht eben bei so komplexen Dingen wie dem Klima oder dem Haushalt. Das funktioniert eben nicht. Also da muss man ein bisschen in die Tiefe gehen. Und ja, wir haben in Erlangen, ich glaube, einen Akademikeranteil von knapp 40%. Das liegt an Siemens, das liegt an der Uni, das liegt an dem Riesenklinikum, das wir haben. Und insofern ist hier prinzipiell, denke ich, schon die Klientel da. dass sowas funktionieren kann. Ja, und schauen wir mal, was draus wird.
Und da frage ich Sie mal, nehmen wir mal an, es würde jetzt funktionieren. Nehmen wir an, Sie würden jetzt OB werden. Dann haben wir das Erste, ist da wahrscheinlich im Stadtrat, haben Sie da keine FDP-Mehrheit. Also ich meine, ich weiß es nicht, wahrscheinlich wissen es meine Hörer auch nicht. Und wenn Sie es wissen, dann können Sie es ja weiter spulen. Also wie läuft das ab? Sie werden gewählt, dann müssen Sie natürlich versuchen, irgendwie eine Koalition zu finden im Stadtrat, die mit Ihnen zusammenarbeitet. So. Und nehmen wir mal an, das werden wahrscheinlich das bürgerliche Lager sein. So. Was konkret können Sie eigentlich dann machen, um die Lage in Erlangen zu verbessern? Und was würden Sie dann machen? Ich meine, würden Sie sagen, wir machen eine neue Volksabstimmung und stoppen dieses 2030-Ziel sofort? Wir machen eine gute Steuersenkung für Gewerbe, haben Sie schon angesprochen, aber was wäre denn Ihr Programm? Weil ich meine, mit Steuersenkung alleine schließen das Loch natürlich in den Haushalt auch nicht. Das ist ja auch klar.
Nein, das ist klar. Also da gibt es den schönen Satz, den Sie auch immer zitieren, it's the economy, stupid. Und darüber habe ich mich ja auch ein bisschen ausgelassen. Also ich denke, wir müssen die Wirtschaft stärken. Ich habe in vielen Gesprächen mit Vertretern des Mittelstandes, auch mit größeren Konzernen rausbekommen, so ein bisschen, wo denen der Schuh drückt, was sie gerne hätten. Da geht es erstmal um Wertschätzung, da geht es um mehr Kommunikation, da geht es um mehr Einbindung in das, was tatsächlich in der Stadt passiert. Also eine Forderung, ich meine, das wird jetzt sicherlich bundesweit die Bürger nicht so sehr interessieren, aber wenn Sie mich danach fragen, momentan liegt der Wirtschaftsreferent und der Kämmerer in einer Hand. Ich würde das zum Beispiel trennen, weil ich denke, man muss es jetzt hauptamtlich mal einer Person geben, die sich um die Wirtschaft vor Ort kümmert und die Belange wirklich ernst nimmt.
Also jetzt haben Sie natürlich nochmal einen weiteren Arbeitsplatz geschaffen in Erlangen. Ich dachte, Sie haben schon zu viel, aber Spaß beiseite.
Naja, auch das habe ich ja schon beantwortet. Da kommt es eben darauf an, wie man die Referate insgesamt strukturiert. Man kann die ja nach einer Wahl umstrukturieren. Und so wie ich mir das vorstelle, hätten wir, obwohl wir das machen, danach trotzdem einen weniger als jetzt. Aber sei es drum, das sind alles nur Details. Also wir müssen die Wirtschaft stärken. Wir müssen natürlich auch zur Einsparung kommen. Wir müssen von diesem Stellenplan, diesem Riesenstellenplan, der über die letzten Jahre wirklich enorm aufgewachsen ist, mit diesen ganzen freiwilligen Leistungen, die wir gemacht haben, müssen wir runterkommen. Wir müssen aufhören, in Erlangen Doppelsubventionierung zu machen. Also Sie müssen sich vorstellen, es gibt Bundesprogramme für alles Mögliche, Wärmepumpen, you name it. In Erlangen haben wir immer noch mal eine Schippe draufgelegt. Also wenn jemand sich sein Haus saniert hat, dann haben wir in Erlangen gesagt, okay, da legen wir noch mal einen Tausender drauf. Solche Doppelsubventionierung, die ja keine zusätzliche Lenkungswirkung mehr haben, wenn man sowas steuern will, das können wir uns nicht leisten. Ja, oder das Deutschland-Ticket noch billiger machen. Und all diese Dinge, die wir uns geleistet haben, weil man eben dachte, naja, Geld spielt sowieso keine Rolle, es ist ja genug da, das muss alles auf den Prüfstand und davon müssen wir runter. Also Wirtschaft ankurbeln, Ausgaben runter. Ja, über die Straßenbahn, die würde ich versuchen auch zu stoppen, wobei das rechtlich sicherlich nicht ganz einfach ist. Es ist ja ein Zweckverband über mehrere Kommunen. Aber das ist auch ein Ziel, das wir haben. Und weil Sie nach der Mehrheit fragen, der OB braucht natürlich prinzipiell keine. Er ist ja vom Volk gewählt und nicht vom Stadtrat gewählt am Ende und muss sich seine Mehrheiten eben suchen. Aber Sie können beruhigt sein, es gibt da durchaus schon Gespräche mit der CSU und den Freien Wählern, wie wir zusammenarbeiten wollen, egal wer dann am Ende Oberbürgermeister wird. Das heißt, das Wichtigste für Erlangen ist eigentlich, dass wir eine bürgerliche Mehrheit hinkriegen, damit wir diese Dinge auch tatsächlich umsetzen können. Da sind wir uns, glaube ich, im bürgerlichen Lager insgesamt sehr einig. Und wer dann der OB ist, naja, das sehen wir dann. Aber das ist eigentlich die zweitwichtigste Frage.
Aber nochmal, und nochmal ganz noch verständnisweise. Also die Stadt ist pleite. Also ich übertreibe. Stadt hat erhebliche Finanzierungsschwierigkeiten. Und selbst dann kann sie nicht sagen, wir haben hier ein Projekt, was wir uns eigentlich nicht mehr leisten können, das stoppen wir jetzt, weil es einfach schon beschlossen wurde. War das jetzt so richtig?
Ja, im Prinzip ist das so richtig, weil es gibt natürlich Verträge, die über die Kommune herausgehen mit den anderen Kommunen, die beteiligt sind an den Projekten. Die kann man nicht so einfach kündigen. Man könnte es wahrscheinlich, aber da streiten sich gerade bei uns die Juristen, aus gewichtigem Grunde. Und dann ist die Frage, was ist denn ein gewichtiger Grund? Ich würde sagen, wenn die Stadt pleite ist, ist ein gewichtiger Grund. Aber das ist juristisch, ich bin kein Jurist, scheinbar nicht ganz so eindeutig. Tatsächlich ist die Stadt so gut wie pleite, weil wir praktisch täglich mittlerweile mit der Regierung von Mittelfranken muss der Kämmerer verhandeln, ob er noch zusätzliche Kassenkredite aufnehmen kann oder nicht. Da geht es also jeden Tag hin und her um die 1 Million rauf oder runter. Und wenn das irgendwann mal nicht mehr geht, ja, dann können wir letztlich unsere Gehälter dann nicht mehr zahlen. Also wir sind eigentlich wirklich an der Grenze zur Pleite.
Professor Schulze, mit diesem positiven Ausblick am Schluss, nein, Spaß beiseite, würde ich mal sagen, ich würde vielen herzlichen Dank. Also ich werde natürlich jetzt mit großer Spannung die Wahlen in Erlangen verfolgen, einfach aus Interesse. Ich fand es total spannend, es zu lernen. Vor allem, wissen Sie, für mich ist diese Kombination aus Wissen Sie, geht's dem Esel zu gut, geht er aufs Eis. Also ich werde klimaneutral 2030, als die Kassen voll sind. Ich hau die Kohle raus, es gibt's keinen Morgen. Bin überrascht, dass die Kohle doch wieder weg ist, weil es in der Wirtschaft nicht so gut geht. Und stopfe dann die Löcher, indem ich Bürger und, also jetzt mit Grundsteuer und eigentlich am liebsten auch die Wirtschaft, was jetzt verhindert wurde, aber die Wirtschaft auch höher belaste. Und hinterfrage nicht meine komischen Ziele. Das ist schon sehr spannend, muss ich jetzt sagen. Und insofern wahrscheinlich symptomatischer über das, was in den Kommunen dieses Landes passiert, als man sich das vorstellen kann. Und das ausgerechnet aus dem prosperierenden Bayern. Von dem Hintergrund, ich fand es super interessant, wünsche Ihnen alles Gute. Und nochmal, ich danke Ihnen im Namen aller für Ihr gesellschaftliches Engagement. Wir brauchen mehr Leute, die das machen.
Ja, das haben Sie wunderbar zusammengefasst, was Erlangen da gemacht hat. Vielen Dank für die Unterstützung. Vielen Dank fürs Gespräch.
Halten wir fest. Wesentliche Schuld an den Finanzproblemen der Kommunen trägt die Bundespolitik, die den Kommunen viele Aufgaben überträgt, ohne für die Kosten aufzukommen. Die Kinderbetreuung, die Sozialleistungen, die Integration, Klimapolitik und natürlich auch die Modernisierung der Infrastruktur. Das ist eine Aufgabensammlung, die wahrscheinlich selbst bei stabilen Finanzen kaum zu erfüllen wäre. Darüber hinaus dürfen wir aber nicht vergessen, dass die Kommunen oft auch selbst erhebliche Mitschuld an ihren Problemen tragen. Erlangen hat, wie ich finde, im Kleinen gezeigt, was in Deutschland im Großen schiefläuft. Wir definieren immer neue Aufgaben, Stichwort Sozialstandards, Klimaziele etc., ohne uns klar darüber zu werden, ob wir uns das überhaupt dauerhaft leisten können und vor allem auch, welche Maßnahme denn den größten Nutzen pro eingesetzten Euro erbringt. Wir geben Versprechen ab, Stichwort klimaneutral 2030, die finanziell und technisch kaum hinterlegt sind, abgesehen davon, dass man sich fragen muss, ob es überhaupt sinnvoll ist, solche Ziele anzustreben. Am Ende, denke ich, kommen wir um eine simple Einsicht nicht herum. Auch der Staat muss ökonomischen Gesetzen gehorchen. Wer in guten Zeiten so tut, als seien Einnahmebooms dauerhaft und Zinsen immer niedrig, wird in schlechten Zeiten umso härter von der Realität eingeholt. Erlangen ist ein Warnsignal. Nicht, weil dort besonders schlecht gewirtschaftet wurde, sondern weil dort sichtbar wird, was passiert, wenn hohe Ansprüche, schwaches Wachstum und politischer Opportunismus zusammentreffen. Bleibt mir, Ihnen liebe Hörerinnen und Hörer, erneut sehr herzlich fürs Zuhören zu danken. Ich freue mich auf Fragen, Feedback, Kritik und Anregungen und auf ein Wiederhören am kommenden Mittwoch, wo wir mit Blick auf die Vorstellung der EU nochmal darauf schauen, ob es denn irgendwelche Alternativen gibt zu den von den Franzosen so dringend erwünschten gemeinsamen Schulden. Bis dahin, alles Gute, Ihr Daniel Stelter.
BTO, Beyond the Obvious, featured bei Handelsblatt.